Willkommen zur nächsten Ausgabe der TaxSoft Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich zwei sehr erfahrene IT-Profis bei mir, Thomas Gerd und Ralf Sievert. Beide sind Full-Stack-Developer und deren Skills decken Technologien von iOS, Swift, Objective-C bis hin zu React und React Native hin. Die sind Gründer der Activist GmbH und mit Activist Go haben die eine Reise-App entwickelt, die Reisende Informationen und Buchungen zu bestimmten Orten ermöglichen. Heute wollen wir in das Thema React Native einsteigen. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Thomas, hallo Ralf.
Hallo Ashley.
Hallo Ashley.
Hi. Oh, ich hoffe, dass es euch gut geht heute.
Ja, wir sind halbwegs ausgeschlafen und fit. Ja, soweit.
Perfekt, perfekt. Ja, wir haben das Thema heute React Native. Das ist das Thema, was wir heute widmen wollen. Aber zum Anfang, ich habe, ich sag mal so eine einfache Frage. Ich höre immer von React und ich höre von React Native. Was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen den beiden oder sind die beiden gleich? Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. React ist ja ein JavaScript-Framework fürs Web, was HTML produziert letztendlich. Und es heißt React, weil es reaktiv ist. Das heißt, es funktioniert so, du hast einen Status, du hast Variablen, die ändern sich, einen Zustand hast du. Der wird runtergeschickt in so eine Komponentenhierarchie. Und diese Komponenten wiederum haben eine Markup-Sprache, die letztendlich in HTML übersetzt wird, also ins DOM. Das heißt bei React dann das Virtual DOM. Und das letztendlich beschreibt, was dargestellt werden soll. Und React Native ist ein JavaScript-Framework für native Apps, für mobile Applikationen, also für iOS und Android. Und es funktioniert genauso, ist auch die gleiche React-Code-Basis, nur eben, dass es gibt kein Virtual DOM, ne? Weil es ja kein DOM gibt. Es wird nicht eine HTML-Seite manipuliert am Ende, sondern es werden native Komponenten angesprochen, also native Steuerelemente aus Android und aus iOS. Und das ist eigentlich der Unterschied.
Genau, also das, was im React so das DOM ist, ist dann in React Native die nativen Komponenten und es gibt da eben Module in React Native, die dann auf die nativen Komponenten gemappt sind sozusagen, also die ansprechen, mit denen man die steuern kann.
Und ihr habt dann Activist aus mobile App gebaut und ich habe dann, ich sag mal so, bewusst die Entscheidung getroffen, React Native zu nutzen, um das zu bauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was waren dann die Beweggründe, dann wirklich zu sagen, okay, ich mache das mit React Native und nicht mit irgendeiner anderen Plattform, die zur Verfügung steht?
Also zuerst mal war für uns wichtig für das Produkt, was wir betreiben, dass wir beide Plattformen beliefern können. Das war extrem wichtig und das möglichst mit möglichst mit geringem Aufwand, ne? Also dass man eben den Code für die mobile Applikation möglichst einfach auf beide Plattformen verteilen kann. Und wir waren da am Anfang, also ich besonders war da am Anfang relativ skeptisch, weil wir so erste Versuche auch schon mal hatten in unserer gemeinsamen Vergangenheit bei Pixel damals. Und da haben wir so die ersten, das war vor 11 Jahren mittlerweile, 2010, da haben wir so die ersten Cross-Platform-Frameworks benutzt, die es damals gab. Titanium Accelerator war das damals. Und das war eine ziemlich schreckliche Erfahrung, weil das Ding selber, die Plattform selber, das Framework hat sich im Prinzip wochenweise wurde das aktualisiert. Es gab Versionen, die gar nicht funktioniert haben. Und es war ehrlich gesagt ein einziger Horror, damit zu arbeiten. So, aber es war halt vermeintlich eine Möglichkeit, irgendwie das Ganze schneller hinzukriegen, als damals Objective-C zu lernen und damit dann aber auch nur eine Plattform bedienen zu können. Insofern war ich da ein bisschen skeptisch, aber dann haben wir so unsere ersten Versuche damit gemacht und sind dabei geblieben und sind absolut überzeugt. Ja.
Ja. Es gibt noch ein paar Punkte. Es gibt ja verschiedene Cross-Plattform-Lösungen. Also noch ein paar Punkte, die für React sprechen. Also das neben dem, dass es natürlich beide Plattformen unterstützt, hast du die Nähe zu also zwischen React Native und React. Das heißt, was du fürs Web machst, ist sehr ähnlich. Es ist nicht kein Code-Sharing, aber es ist sehr ähnlich. Es ist das gleiche Prinzip. Es ist JavaScript. Wir benutzen auch im Backend JavaScript. Das heißt, wir haben keine Inseln, ne? Also es gibt keine Technologie, die nur einer kann, sondern es ist eigentlich alles basiert auf JavaScript. Und es ist recht, es ist, glaube ich, das populärste Framework. Das ist ja auch immer so ein bisschen Thema, wie ist die Zukunftssicherheit. Ist davon auszugehen, dass es das in 5 Jahren auch noch gibt. Und da stehen die Chancen für React ganz gut. Die Community ist riesig und aktiv. Ja, das waren, glaube ich, so die Gründe. Ah, und vielleicht noch ein Punkt. Was diese Cross-Plattform-Sachen ja immer haben, die gehen ja nur bis zum gewissen Punkt. Und es gibt dann immer wieder irgendwelche exotischen Probleme, wo man dann doch mal nativ was auf iOS machen muss, was es nur auf iOS gibt oder auf Android. Und das ist in React Native möglich. Es ist nicht wahnsinnig einfach, aber es ist möglich. Das heißt, du begrenzt dich nicht durch das Framework.
Ja, Thomas, du hattest mal gesagt in der Vergangenheit, dass du ein bisschen skeptisch warst zum Thema Cross-Plattform. Ich höre immer wieder dieses Wort Cross-Plattform und frage mich, okay, ist das ein Buzzword? Oder ist das wirklich Cross-Plattform, dass hinterher man wirklich ein lauffähiges Anwendung sowohl auf iOS als auch auf Android hat? Wie gesagt, ist das ein Buzzword oder funktioniert es wirklich als Cross-Plattform-Ansatz?
Also es funktioniert wirklich als Cross-Plattform-Ansatz, das kann man schon so sagen. Das hängt so ein bisschen von der Komplexität der Applikationen ab, die man da so baut. Was der Ralf eben auch schon so kurz erwähnt hat, ist, dass aber das der große Vorteil ist, alles, was ich eben nicht wirklich pur mit React Native bauen kann, kann ich mir dann immer noch für die jeweilige Plattform dazu bauen. Und insofern funktioniert das tatsächlich voll cross-plattformmäßig. Also vorausgesetzt, man ist dann in der Lage, diese fehlenden Funktionalitäten für die jeweilige Plattform auch nativ zu entwickeln. So, das ist so das der einzige Bottleneck, würde ich dabei sagen. Aber im Grunde ist es cross-plattform, ja.
Ja, schön, eine klare Antwort auf die Frage. Ja, Ralf, wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, wir betonen jetzt so ein bisschen diese Unterschiede und die Dinge, die man dann vielleicht nicht damit machen kann, aber es ist prozentual gesehen, weiß nicht, Thomas, was würde man sagen, 95% der Features sind in React Native. Ne? Es ist dann jetzt, was wir zuletzt hatten, sind Einbindung von Payment-Modulen, die dann eben nativ vorliegen. Da muss man dann nativ eingreifen, so, aber ich sag mal, so eine Standard-App kriegt man ausschließlich mit React Native hin.
Und das Thema, ich sag mal, UI, wenn man wirklich diese Benutzeroberfläche entwickelt, passt das auch oder muss man das dann auch nativ machen zwischen iOS und Android?
Das passt für viele Elemente in der Regel out of the box. Es gibt so ein paar Elemente, wo man dann vielleicht noch hier oder anders ein bisschen stylt, aber ansonsten so grundsätzlich sind die alle für beide Plattformen verfügbar. Ja.
Ja, super, super. Bevor wir in das Thema Community einsteigen, das hattest du Ralf, glaube ich, vorhin erwähnt, gibt es dann irgendwelche Performance-Auswirkungen? Ich sag mal so, wenn ich dann ein Schicht zwischen, ich sag mal so, meiner Anwendung und Betriebssystem habe, versus ich gehe direkt auf das Betriebssystem, das nativ benutze, gibt es dann irgendwelche Performance-Einbusse, wenn man React Native benutzt?
Also keine, würde ich sagen, keine relevanten, die wir zumindest entdeckt haben. Also ich würde jetzt wahrscheinlich keine Spiele mit React machen, oder mit React Native machen. Das wird man wahrscheinlich ja mit spezialisierten Plattformen wie Unity oder sowas machen. Aber für alles andere haben wir keine Performance-Nachteile wahrgenommen. Das ist ja, also es ist ja nicht so, dass es dass es eine Web-Technologie ist, die in einem Web-View läuft oder so, sondern es spricht ja direkt native Komponenten an, die eben von JavaScript aus gesteuert werden. Also da ist, weiß nicht, Thomas, aber da gibt es eigentlich nichts, nichts, was die Performance ausbremst.
Nee, eigentlich nicht. Es gibt so ein paar, also wenn man irgendwie ausgefeiltere Animationen zum Beispiel benutzt, so was weiß ich, irgendwie Bewegungen, Blenden und sowas, gibt's von React aus oder von den jeweiligen Komponenten aus immer die Möglichkeit, dafür native Treiber zu benutzen oder eben nicht native Treiber zu benutzen. Und das hängt so ein bisschen von der Fülle an Animationen auf einem Screen ab sozusagen. Und wenn man nicht native Treiber benutzt, also im Prinzip die ganze Animationsberechnung dann React Native per JavaScript überlässt, dann kann man das schon ausbremsen, dann kann man schon Performance-Einbußen sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das habe ich jetzt selber in der Form auch noch nicht erlebt. Und das ist dann eher der Fall, wenn man tatsächlich dann irgendwie versucht, Spiele damit zu entwickeln oder sowas. Das sollte man, glaube ich, nicht tun. Das macht nicht wirklich Sinn.
Verstehe. Du hattest, Ralf, vorhin das Thema Community angesprochen. Ja? Wie groß und wie lebendig ist dann eigentlich das Community um React Native? Ich sag mal so, wenn es Bugs gibt, ja, wie schnell werden die Bugs behoben und behoben? Und du sagtest auch, dass es dann zukunftssicher, ich glaube, das hattest du mal erwähnt, Thomas, so eine zukunftssichere Technologie. Ja, wie lebendig ist dann diese Community, um das wirklich zu leben? Ja, Bugfixes, Erweiterungen, Anpassungen an neue Versionen des Betriebssystems, sei es iOS oder Android. Ja? Wie ist dann die Community um React Native herum?
Also die Community ist riesig, so das mal zum einen, und extrem lebendig und agil. Also Bugfixes selber irgendwie einzureichen bei React Native oder sowas oder Bug Requests, ne, oder Tickets irgendwie aufzumachen, haben wir noch nie gemacht, aber man sieht halt allein an den diversen Issue Boards, die es in den jeweiligen Git-Plattformen der Community gibt, also der jeweiligen Modulen dann. Also da muss man vielleicht zu sagen, es gibt so eine offizielle React Native Community, die dann auch bestimmte Komponenten rausgibt. Es gibt diverse Zuarbeiter sozusagen, die halt ihre eigenen Packages erstellen, so wie wir das mit den Payment-Modulen zum Beispiel auch gemacht haben. Und dann gibt's auch nochmal, ich glaube, das wird so ein bisschen von der React Native Community irgendwie gekapselt, auch nochmal so ein bisschen die Verbindung von diesen vereinzelten plus Dinge, die über die React Native Community selber rausgegeben werden.
Ja, vielleicht für den zweiten Teil der Frage, so was, wie schnell neue Versionen adaptiert werden, neue Betriebssystemversionen. Also man braucht keine Angst zu haben, also zumindest haben wir das bisher überhaupt noch nie erlebt, dass Apps, die man gebaut hat, irgendwie kaputt gehen oder nicht mehr funktionieren auf neuen Betriebssystemen. Sowas passiert eigentlich aus unserer Erfahrung gar nicht. Was natürlich schon ist, wenn es jetzt ganz neue Features in einem Betriebssystem, in einer neuen iOS-Version oder Android-Version gibt, dann kann das ein bisschen dauern, bis die unterstützt werden. Also ein Beispiel wären jetzt App-Clips, sind im letzten Jahr irgendwie rausgekommen bei iOS. Das sind so quasi Mini-Apps, die man nicht installieren muss, ne? Also das, um so sofort da zu sein, schon mal mit Content. Dafür gibt's noch keine Unterstützung. Man kann warten auf die Unterstützung, die wird mit Sicherheit kommen. Oder man müsste dann, wenn man es unbedingt braucht, hätte man immer noch die Möglichkeit, was wir am Anfang gesagt haben, eben nativ auszuscheren und den Part dann nativ zu schreiben.
Und das heißt, das Thema Rückwärtskompatibilität gibt es dann eigentlich nicht, oder gibt es keine Probleme mit Rückwärtskompatibilität? Das ist das, was ich gerade rausgehört habe von dir.
Ja.
Von dir,
Ralf, ja? Also wir haben das noch, wir haben das in der Tat noch nie erlebt.
Ja, super. Und ist React Native dann Open Source? Ich habe es verstanden, das ist Open Source und das ist ursprünglich von Facebook kam.
Ja, das ist Open Source und inzwischen auch MIT-Lizenz, was glaube so die Standardlizenz ist. Also man kann einfach alles damit machen. Es gab, war, glaube ich, lange ein Thema, ich glaube bis vor 2 oder 3 Jahren, hatte Facebook nochmal eine eigene Speziallizenz, die wohl ihre Tücken hatte. Ich weiß auch, dass einige Firmen dann deswegen auch davon Abstand genommen haben. Das ist aber vor 2, 3 Jahren geändert worden. Das ist eine ganz normale MIT-Lizenz. Man kann damit machen, was man will. Da gibt es keine Fallstricke.
Schön, schön. Ich sag mal so, bis jetzt habt ihr, ich sag mal so, ein sehr positives Bild, ein schönes Bild von, ein wahres Bild natürlich auch vom React Native mal dargestellt, ja.
Aber wir sind nicht von Facebook.
gibt es dann irgendwelche Pitfalls? Ich sag mal so, es gibt eine lebendige Community, es gibt immer neue Libraries. Gibt es dann irgendwelche Pitfalls, wo ihr sagt, oh, da musst du mal ein bisschen aufpassen, nicht in irgendwelche Problembereiche reinzulaufen?
Ja, also die Lebendigkeit und die vielen Libraries, das bringt natürlich, oder die vielen Möglichkeiten, sagen wir mal so, das bringt natürlich auch mit sich, dass sich da auch viel Aktualisierung und Veränderung tut. Und da ist, also da sollte man einfach den Anschluss nicht verlieren. Man sollte schon irgendwie auf dem Schirm haben, was man so in seinen Apps untergebracht hat an Packages und die entsprechenden Abhängigkeiten pflegen und auf dem neuesten Stand halten, wenn möglich. Also gerade so, also React Native selber, also das Package von React Native selber, was man einklingt in der Entwicklung, das geht auch unterliegt auch ständigem Wandel. So, und Versionsupdates sollte man da nicht verschlafen. Also wenn man so ein Major-Update irgendwie verpasst, dann tut das weh, wenn man eine übersprungene Version irgendwie wieder einholen möchte. So, das ist dann recht anstrengend, ja.
Das heißt, wirklich schauen, was passiert in der Community, welche Versionen gibt es, dann wirklich ein Auge drauf haben, dass man ja den Anschluss nicht verliert, wenn ich das so mal ausdrücken darf. Ja, gut, gut. Gehen wir denn davon aus, dass ein Entwickler entscheidet und sagt, okay, React Native hört sich gut an, ich will da einsteigen, ja. Gibt es dann irgendwelche Tipps? Was tut der Entwickler als erstes? Wo geht er hin? Du hattest dann diese React-Community mal angesprochen. Braucht der Entwickler irgendeine besondere Entwicklungsumgebung oder ist es relativ einfach für jemanden da einzusteigen?
Das ist relativ einfach. Es kommt ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Also wenn man halt beide Plattformen von Anfang an bedienen möchte, braucht man auf jeden Fall einen Mac, weil für die klassische React Native Variante Mac mit den entsprechenden Entwicklungsumgebungen für die nativen Plattformen auch, also Xcode für iOS und Android Studio für Android. Die bringen ihre Emulatoren mit, insofern ist das zum Ausprobieren schon mal ein ganz gutes Setup. Wenn man sich nur auf Android beschränken möchte, was man auch kann, ne? Also man muss ja nicht Cross-Plattform liefern oder entwickeln, dann geht das auch unter Windows. Also dann sind alle Komponenten, die man braucht, auch unter Windows verfügbar.
Und Ralf, für deine Erfahrung, das alles mal aufzusetzen, ist das dann einfach zu tun?
Es ist nicht schwierig, aber das sind natürlich schon ganz schöne Boliden, also diese Xcode und Android Studio. Da muss man schon ein paar Stunden Setup investieren. Es gibt halt, Thomas hat gesagt, das ist die klassische Variante. Es gibt schon ein interessantes Tool. Das wird auch mittlerweile von React Native selber als Setup empfohlen. Das heißt Expo. Also das eigentlich, wenn man das Startup von React Native, wenn man auf die React Native Seite geht und nachschaut, wie fange ich an, dann wird das sogar als der Default Weg empfohlen. Und Expo kapselt das so ein bisschen weg. Das heißt, wenn du damit arbeitest, brauchst du zum Beispiel die Entwicklungsumgebung, die nativen Entwicklungsumgebung nicht. Da reicht es einfach, wenn du Node hast und dann kannst du es schon auf deinem Telefon laufen lassen. Wenn du die Emulatoren haben willst, musst du auch Xcode oder Android Studio entwickeln. Damit kann man, es ist ein bisschen opinionated, dieses Expo. Da sind halt verschiedene Module schon mit drin. Man kann aber auch keine eigenen mehr dazu packen oder so. Aber es ist für den Start und um reinzuschnuppern, ist es super. Damit würde ich anfangen und dann kann man sozusagen, wenn man weiß, man bleibt dabei, kann man sich dann die die nativen Umgebungen.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp von Entwickler. Und dann, wenn ich fragen würde, okay, die Top 2 Websites, wo man dann hingeht, um wirklich, ich sag mal so, das Hello World von React Native mal zu bekommen, gibt's dann irgendwelche, ich sag mal so, Top Hits von eurer Seite aus, wo ihr seid, jo, da, wenn man da hingeht, kriegt man auf jeden Fall die richtige Tipps, Dokumentationen, vielleicht Module, wo man damit erste Schritte machen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall reactnative.net, nicht .net, .dev heißt das, reactnative.dev. Mhm. Und das ist ein super Startpunkt. Also von da aus kann man eigentlich immer ganz gut anfangen, würde ich sagen.
Schön, schön. Was ich so mitgenommen habe aus dem Gespräch, ja, vielen Dank nochmal für euch beide für die tolle Information. Ich sag mal so, das Thema Cross-Plattform, es ist wirklich Cross-Plattform, dass man auch keine Einbusse in Richtung Performance mitnehmen muss. Und dass auf jeden Fall diese Community lebendig ist, das heißt auch, was du sagtest, Thomas, ein bisschen im Sinne von zukunftssicher, aber mit der Warnung sozusagen, bleib wirklich dran, ja, und verpassen keine Updates, sonst gibt's dann vielleicht doch Probleme, ja. Gibt's irgendwelche anschließende Anekdoten von euch, so schöne Sachen, die ihr erlebt habt bei React Native oder schlechte Sachen, die ihr erlebt habt?
Schöne Sachen, also was wirklich super ist, ist, dass also dadurch, dass wir beide jetzt als Entwickler, wir fokussieren uns so ein bisschen, Ralf eher so in die Backend-Richtung und ich eher so in die Frontend-Richtung. Aber dadurch, dass wir eben eine Sprache benutzen, JavaScript eben, ist das super. Also wir können uns halt einfach prima austauschen über die Dinge, die wir machen und haben mehr oder weniger ad hoc immer auch ein Verständnis von dem, was der andere gerade tut. Und das ist großartig. Also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil dieses Universums, was wir da benutzen. So.
Ich höre, ihr seid ein gut eingespieltes Team. Ja, das ist das, was ich aus dem letzten Satz da rausgenommen habe. Ralf, Thomas, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Das war super informativ. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich würde mal sagen, bis die Tage mal.
Ja, sehr gerne. Ciao. Bis dann. Ciao.
Danke dir, Ashley. Bis dann.
TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart. Euer TaxOff Campus Podcast Team.